Deutschlandfunk Kultur heute.
Vor 2 Stunden ungefähr hat der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein begonnen. Die Anschuldigungen gegen ihn lösten eine weltweite Protestbewegung unter dem Hashtag MeToo aus. Das war vor 2 Jahren. Was hat sich seitdem verändert? Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem setzen wir heute unsere Gesprächsreihe zum Thema Unrast fort und schauen nach Prag, wo gestern die Staatsoper wieder eröffnet wurde. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute. Zuerst aber zu einem der wichtigsten Gegenwartskünstler.
I will not make any boring art.
Keine langweilige Kunst wollte er machen. Der Amerikaner John Baldessari. 2009 erhielt er den Goldenen Löwen der Kunstbiennale in Venedig für sein Lebenswerk. 2012 verlieh ihm die Stadt Goslar den Kaiserring. 2 der wichtigsten Preise der Kunstwelt. Statt langweilig war er vor allem lustig und ironisch. Auf Gesichter setzte er oft große bunte Punkte. Er entlarvte Phrasen mit eingerahmten Allerweltsätzen. Eine Installation mit einem überdimensionalen Hörrohr nannte er Beethovens Trompete mit Ohr. Wie heute bekannt wurde, ist John Baldessari am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Martin Engler, Sammlungsleiter Gegenwartskunst am Städelmuseum in Frankfurt, hat vor 4 Jahren noch mit John Baldessari für eine Ausstellung zusammengearbeitet, The Städel Paintings, in der sich der Künstler auf die sehr umfangreiche Sammlung des Hauses bezog. Ich habe Martin Engler gefragt, was war das für ein Blick auf die Kunst?
Naja, es hat uns gereizt. John Baldessari, der ja eigentlich dafür bekannt ist, dass er seine Bilder irgendwann mal in den 70er Jahren alle verbrannt hat, dass er diesen Künstler, der so als Bilderfeind daherkommt, dann doch wieder vielleicht zur Malerei zurückbringen, beziehungsweise versuchen zu zeigen, dass er eigentlich trotz dieser Verbrennungsaktion die Malerei nie wirklich verlassen hat.
Aber wenn man sich das Werk von Baldessari anschaut, dann gibt es ja eigentlich seit den 70er Jahren in jeder Arbeit einen Bezug auf bestimmte Künstler, auf Marcel Duchamp vor allen Dingen und auf Kunstgeschichte. Was war ihm da so wichtig dran, sich daran abzuarbeiten?
Naja, er ist ja einer der Hauptvertreter der sogenannten Appropriation Art, also der Kunst, die sich letztlich vorhandener Dinge, Bilder, Objekte bedient. Und er hat eben letztlich aus dem Fundus der Kunstgeschichte geschöpft und daraus wieder neue Bilder geschaffen, ohne selbst eigene Bilder zu erfinden. Daneben war die 2. wichtige Inspirationsquelle, waren die Filme Hollywoods, wo er auch genauso auch ein Archiv angelegt hat und dann immer wieder den fallenden Indianer oder die Kussszene oder den erschossenen Cowboy zum Thema seiner Bilder machte.
Sie haben es eben auch schon erwähnt, bis 1970 hat er gemalt, dann hat er alles verbrannt als Happening unter dem Titel The Cremation Project. Warum dieser radikale Schnitt?
Naja, einerseits, also das ist die kunsthistorische Version natürlich, weil er eben mit der Malerei brechen wollte und eben dann danach andere Techniken, andere Medien benutzt hat. Wie gesagt, der Malerei immer wieder treu blieb oder über sich an Malerei, wie Sie auch sagten, abgearbeitet hat. Der ganz banale Grund ist, dass er eben da aus National City nach Los Angeles umgezogen ist und einfach sein Studio auflösen musste und vieles von dem, was eben da noch rumlag, verbrannt hat. Jahre später, Jahrzehnte später, tauchten dann in Ausstellungen wieder Bilder auf, die aus dieser Zeit vor 1970 stammen. Wunderbare Arbeiten, die zum Glück nicht alle verbrannt wurden. Also das ist auch so ein bisschen ein Spiel mit dem eigenen Mythos und sozusagen einer sehr geschickten Inszenierung seines eigenen Ikonoklasmus.
Und war das vielleicht doch auch, um dem noch etwas mehr Bedeutung beizumessen, eine Anspielung darauf, wie ernst sich der Kunstbetrieb nimmt und genau das auch wieder mit den Mitteln der Ironie zu durchbrechen?
Klar, also er ist sicher, also als Konzeptkünstler, als Appropriationskünstler, ist sicherlich auch einer der Hauptvertreter der Institutionskritik, also der Kunst, die sich auch darüber Gedanken macht, was für eine Rolle spielt eigentlich die Institution im Kunstprozess oder eben im Prozess, wo Kunst zu Kunst wird oder auch zu wichtiger oder zu bedeutender Kunst wird oder wer macht eigentlich sozusagen die Regeln in diesem Kunstbetrieb. Er war da ja ein ganz junger Künstler und letztlich auch noch weit davon entfernt, irgendwie auf dem Kunstmarkt oder überhaupt irgendwo Fuß zu fassen. Ich glaube, da hat er mit seinem Werk auch eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht. In unserer Serie, das Städelmuseum, hat er sich sehr ätzend, lustigerweise, über Auktionshäuser, über Galerien, über den Kunstmarkt, über sozusagen die Geldlastigkeit des Kunstmarktes lustig gemacht und hat eben diese Kritik am Kunstmarkt eben gespiegelt an unserer Sammlung, also an Bilder, die eben per se niemals auf dem Kunstmarkt landen sollten.
Um am Schluss noch mal kurz auf das Motto, keine langweilige Kunst machen zu wollen, zu kommen. Was war denn für ihn langweilige Kunst?
Ich glaube, das bezieht sich sehr stark auf diesen Gegensatz zwischen New York, was ja damals das Zentrum der amerikanischen Kunst war, und Los Angeles, der Westküste, die eben da erst letztlich neben den Film auch die Kunstschaffenden entdeckt hat. Es geht da sehr stark, glaube ich, gegen die knochentrockene Konzeptkunst, vielleicht im Stile von Joseph Kosuth oder von Hans Haake oder anderen, mit der er verwandt ist, aber die er eben dann in einer sehr ironischen Weise immer wieder persifliert hat. Kosuth hat ihn auch dann entsprechend auch als Künstler bezeichnet, der eben Conceptual Cartoons über Conceptual Art macht. Also, dass er eben sich immer letztlich auch über das eigene Kunstmachen ein bisschen lustig macht, ein bisschen auch letztlich eine ironische Distanz wahren möchte.
Martin Engler vom Frankfurter Städelmuseum zum Tod des amerikanischen Künstlers John Baldessari. Heute begann am obersten Gericht des Bundesstaates New York der Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Vor etwas mehr als 2 Jahren noch einer der mächtigsten Männer in Hollywood, bis ihn die Anklagen von über 80 Frauen vor Gericht brachten. Es geht um sexuelle Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Die Verhandlung, die heute beginnt, beschäftigt sich mit 2 Vorfällen aus den Jahren 2006 und 2013. Und es ist nicht einfach nur ein Prozess. Denn, so formulierte es ein amerikanischer Journalist, für viele wird nicht nur über den Multimillionär Gericht gehalten, sondern über ein Muster männlichen Machtmissbrauchs. Darüber habe ich mit der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin und Feministin Susan Winnett gesprochen und sie gefragt, hat sich in den letzten 2 Jahren nach MeToo in den USA etwas verändert und wenn ja, was?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass vielleicht nicht auf der Ebene, dass Männer sich so global anders verhalten, dass dieses Problem aus der Welt geschaffen worden ist. Aber es ist sicherlich ein Bewusstsein jetzt vorhanden, dass bestimmte Sachen nicht gehen. Und vielleicht auch ein Bewusstsein unter Frauen, dass sie berechtigt sind, aufzumüpfen, wenn ihnen was passiert. Dass nicht alles verschwiegen werden muss. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Unterschied.
Eine amerikanische Studie kam 2019 zu dem Ergebnis, dass seit MeToo mehr Männer widerwillig Frauen einstellen und auch vermeiden, mit Frauen alleine zu sein. Belastet MeToo das Verhältnis zwischen den Geschlechtern?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das Verhältnis zwischen den Geschlechtern vorher bewertet. Belastet tut es auf jeden Fall, weil bestimmte Mechanismen nicht mehr so ohne weiteres funktionieren und Männer sich nicht so in jeder Situation mit ihrem angelernten Verhalten wohlfühlen. Und das tut vielleicht ein bisschen weh, zu überlegen, ob irgendwas passt oder nicht oder akzeptabel ist oder nicht.
Vor ein paar Wochen hat sich Weinstein mit rund 30 Frauen finanziell geeinigt. Diese Frauen können ihn nun nicht mehr anklagen. Es gibt bei nicht so wenigen Leuten die Befürchtung, dass MeToo am Ende den Effekt hat, dass die Gleichstellung von Mann und Frau auf dem Spiel steht. Sehen Sie das auch so?
Die Gleichstellung hat es nie gegeben. Und diese Gleichstellung, die man jetzt nachweint, ist illusorisch. Dass das ohne Probleme über die Bühne läuft, ist ganz klar. Und dass viele Männer sich in der Anwesenheit von Frauen jetzt unwohl fühlen, ist eigentlich sicherlich eine Belastung, aber nur aus der Sicht der Männer.
Wenn ich das Zitat jetzt nochmal des amerikanischen Journalisten aufgreife, der gesagt hat, für viele wird nicht nur über den Multimillionärgericht gehalten, sondern über ein Muster männlichen Machtmissbrauchs. Mhm. Dazu muss man ja auch sagen, dass letztendlich an diesem Muster doch sehr viele andere Leute auch beteiligt waren. Also inwiefern muss sich vielleicht auch eine Gesellschaft verändern, damit solche Muster aufgebrochen werden?
100%ig. Das ist nicht ein Problem eines einzigen Menschen oder eines einzigen Mannes, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, ist ein Problem, das sich in allen Bereichen des Lebens manifestiert. Ich komme auf ein Beispiel. Als mein Sohn klein war, habe ich ihn jeden Tag zur Bushaltestelle gebracht. An der Bushaltestelle war mitten im Winter, stand eine halbnackte Frau, die irgendwelche BH-Werbung machte. Jeden Tag hat mein 6-jähriger Sohn dieses Bild von dieser halbnackten Frau gesehen. So sind alle Jungs groß geworden, dass Frauen halbnackt auf jeder Straßenecke zur Verfügung stehen.
Aber gehen wir mal davon aus, wir wissen das natürlich nicht, dass Harvey Weinstein verurteilt wird und in einem für die Frauen angemessenen Sinne verurteilt wird. Was kann dieses Urteil letztendlich bewirken? Was glauben Sie, was das für eine Signalwirkung haben könnte?
Viele Männer werden sagen, so bin ich nicht. Einige werden sagen, dass die Frauen gelogen haben. Ich habe heute gelesen, was alles über die Aussagen dieser Frauen gesagt wird. Und man muss auch trennen zwischen Spektakel, was das sicherlich ist, und anderen Veränderungen, die also im Hintergrund oder in ganz anderen Bereichen stattfinden.
Aber um nochmal das Bild aufzugreifen, was Sie eben geschildert haben mit Ihrem kleinen Sohn, das ist ja jetzt, sagen wir, ungefähr 20 Jahre her. Mhm. Seitdem hat sich nicht viel getan, was das angeht. Wir sehen immer noch überall Bilder von nackten Frauen. Also was muss passieren? Das ist ja dann offensichtlich alles noch nicht tiefgreifend genug, was in den letzten 2 Jahren mit MeToo passiert ist.
Mit Verboten kommt man nicht weiter. Mit Prüderie kommt man auch nicht weiter. Es muss wirklich ein Prozess, ein Bildungsprozess sein, so prüdisch das klingt, andere Werte vermittelt. Aber ich denke, nur sowas kann eben die Veränderungen bringen, die wir uns wünschen.
Über die Folgen von MeToo habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Feministin Susan Wynette gesprochen. Gestern wurde eines der wahrscheinlich schönsten Opernhäuser Europas nach 3 Jahren Renovierung wieder eröffnet. Die Staatsoper in Prag, eröffnet 1881 als Prager Deutsche Bühne. Die Geschichte des Hauses ist eng mit Deutschland verknüpft. Auch deswegen reiste Kulturstaatsministerin Monika Grütters an. Es ist außerdem eine sensible Geschichte, denn durch den Einmarsch der Wehrmacht 1939 stand die Oper unter der Order der Nationalsozialisten. Die Wiedereröffnung soll nun auch ein Zeichen der tschechisch-deutschen und der europäischen Freundschaft sein. Peter Lange über die Bedeutung des Hauses und die feierliche Eröffnung.
Das Eröffnungsstück ist mit Bedacht gewählt, wie auch das Datum der Wiedereröffnung der Prager Staatsoper. Mit dem Vorspiel zu den Meistersingern von Richard Wagner wurde dieses Haus auf den Tag genau vor 132 Jahren eröffnet. Dass die Staatsoper genau zu diesem Jubiläum wieder in Betrieb geht, ist ein ziemlicher Kraftakt gewesen.
Ich meine, hier war natürlich schon noch ziemlich Baustelle. Und das wurde so mit sehr heißer Nadel gestrickt. Klar, es ist ja unglaublich viel in so einem Haus zu tun.
Sagt Karl-Heinz Steffens, seit Beginn dieser Saison Musikdirektor der Staatsoper. 2017 war das Gebäude zwischen Hauptbahnhof und Nationalmuseum geschlossen worden. In 3 Jahren wurde es von Grund auf saniert und modernisiert. Was das für ein historisches Gebäude im Neorenaissance-Stil bedeutet, hat Generalintendant Jan Burian auf den Punkt gebracht. Glauben Sie mir, das war nicht einfach, in so ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert die Technik aus dem 21. Jahrhundert zu stecken. Die Bühnentechnik und das Lüftungssystem wurden erneuert. Der historische Bühnenvorhang, von dem es nur noch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos gab, ist nach dieser Vorlage neu gestaltet worden. An jedem Platz gibt es nun ein kleines Tablet mit Informationen zu den jeweiligen Aufführungen und mit Untertiteln. Und das ganze Haus erstrahlt mit den neuen frischen Farben in der ursprünglichen Neo-Rokoko-Pracht. Eine Art der Modernisierung, die auch Monika Grütters zusagt. Die Kulturstaatsministerin ist in Vertretung der Bundeskanzlerin zur Eröffnung angereist.
Ich mag das, wenn tatsächlich authentisch restauriert wird und nicht nachträglich eine neue Note reinkommt, es sei denn, es wäre eine zeitgenössische. Aber sie hier lebt natürlich in Prag wirklich das Original, nicht nur in diesem Haus. Und die Aura des Originals ist einfach nicht zu kopieren und das macht den Charme auch dieses Gebäudes aus.
Die Eröffnungsgala ist ein musikalischer Gang durch die Aufführungsgeschichte dieses Hauses. Arien und Szenen aus Werken von Mozart, Puccini, Tschaikowski und Richard Strauss stehen auf dem Programm. Mit Smetana, Janáček und Martinů sind auch wichtige tschechische Komponisten vertreten. Dazu Franz Schreker für die klassische Moderne und am Ende das Finale des zweiten Akts von Beethovens Fidelio.
Mój Boże, co to było za miasto?
Und zwischen den Stücken erzählt der Schriftsteller Pavel Korhut in kleinen Videos die wechselvolle Geschichte des Hauses, das einst von den deutschen und deutsch-jüdischen Pragern gegründet wurde als neues deutsches Theater. In seiner Blütezeit zwischen 1918 und 1938 gaben sich hier die wichtigsten Vertreter des Schauspiels aus dem deutschsprachigen Raum und der europäischen Musikkultur die Klinke in die Hand. In der Protektoratszeit war es das Theater der deutschen Besatzer, Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es in Theater des 5. Mai umbenannt, zur Erinnerung an den Tag der Befreiung Prags. Unter den Kommunisten hieß es dann ab 1948 Smetana-Theater und seit 1992 firmiert es als Prager Staatsoper.
Das Haus war immer eines der innovativsten Häuser im Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das wollen wir natürlich auch wieder werden.
Gegen Ende der Operngala ist es Pavel Kohout, einer der Großen der zeitgenössischen tschechischen Literatur, der in einer Art Schlusswort vor engstirnigem Nationalismus und Populismus warnt. Eine freie Kultur sei von den politischen Grundfreiheiten abhängig, die am wirksamsten im europäischen Rahmen zu sichern seien. In den Chor der Prager und europäischen Kulturinstitutionen stimmt heute mit starker Stimme wieder die Staatsoper ein.
Peter Lange über die Wiedereröffnung der Prager Staatsoper gestern Abend. Unrast ist das Thema einer Gesprächsreihe seit Beginn des Jahres hier in Kultur heute. Ein Phänomen, das wir vor allem mit dem digitalen Zeitalter, mit digitaler Kommunikation verbinden. Alle 5 Minuten E-Mails checken, unterwegs arbeiten, den Weg zum Zahnarzt mit den für die Gesundheit nötigen 10.000 Schritten pro Tag verbinden. Überhaupt Effizienz dank Multitasking. Die Überforderung hat sich vom Arbeits- ins Privatleben übertragen. Wir sprechen von der Fragmentierung des Alltags, von Beschleunigung, Gleichzeitigkeit, von Unrast eben. Darüber habe ich mit dem Autor, Kunsthändler und Verlagschef Florian Ilies gesprochen, der sich in seinem Buch über das Jahr 1913 einem ganz ähnlichen, vielleicht sogar gleichen Phänomen widmet, dem Nervenleiden Neurasthenie. Erstmals als Krankheit von George M. Beard im Jahr 1880 so benannt. Wie hat sich die Neurasthenie denn damals gezeigt?
Also die Neurasthenie ist etwas, von dem man heute sagen kann, dass es wirklich aus der Mode gekommen ist, was zugleich zeigt, dass es damals um 1900 eine wirkliche Modekrankheit war. Es gab zwei große Gruppen, die davon befallen waren. Das eine sind wirklich Schriftsteller, sehr berühmte Schriftsteller, Franz Kafka, Robert Musil. Es hat sehr vielen geholfen, dass sie einen medizinischen Begriff quasi für ihr Leiden an der Welt oder an sich gefunden hatten. Und es wurde damals auch ein wirklich medizinisch ernstzunehmender Begriff. Sigmund Freud hat dazu geforscht, hat das abgegrenzt von anderen Angstneurosen und das Leiden war auch akzeptiert in der Gesellschaft als eines für besonders empfindliche Nerven.
Man kann aber ja schon sagen, dass da plötzlich ein Name da war für, sagen wir mal, einen bestimmten Künstlerhabitus auch, oder? Also der Künstler im 19. Jahrhundert ist ja genau dadurch geprägt, dieser nervöse Künstlertypus, der immer ganz viel will und nie stillsteht.
Das passt ganz sicherlich zu diesem Künstlertypus, den dieses Selbstzermarternde von ganz unterschiedlichen Künstlern, Ernst Ludwig Kirchner, Egon Schiele, viele dieser großen Maler, die wir heute kennen, aber eben auch Kafka, würden alle unter diesen Begriff fallen. Und wie gesagt, ich glaube, das war ein Leiden von Hypersensiblen, meist Künstlern, Schriftstellern, auf den Punkt zu bringen. Und es wurde sehr ernst genommen und es war auch eine Form von Selbstdiagnose. Und man findet es eigentlich bis in die 20er Jahre, dann hört es eigentlich auf. Es ist wirklich auch ein Symptom der Friedenszeit, der Monarchie, der Zeit um 1900 bis 1914. Also einer Zeit, in der man sich nicht wirkliche politische Sorgen machen musste und deshalb manchmal leicht übersteigerte Sorgen um sein eigenes Nervenkostüm.
Aber interessant ist doch, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, als Sie Ihr Buch geschrieben haben über das Jahr 1913, dass man ganz oft Parallelen zu heute entdeckt, zu eben genau dieser Fragmentierung vielleicht auch, zu dieser Kleinteiligkeit, Gleichzeitigkeit eben auch. Haben Sie das auch so empfunden, als Sie das Jahr 1913 so untersucht haben?
Ganz unbedingt. Also man spürte eigentlich in diesem Buch bereits, dass es wirklich ein Beginn unserer Gegenwart ist, in dieser Überforderung aus ganz unterschiedlichen Dingen, die auf den modernen Menschen da einprasseln. Das ist die Zeit, wo die ganzen Beschleunigungen im Auto, in den Untergrundbahnen, bei der Übermittlung von Botschaften über Telegrafenleitungen stattfinden. Und der Mensch wirkt sehr zerrissen in der Zeit, überfordert von dieser Geschwindigkeit. Und ich glaube, diese Neurasthenie ist wirklich auch eine Folge dieser Überforderung durch die irritierende Beschleunigung in allen Lebensbereichen, die sehr viele einfach in einer Weise gefordert hat, vor allem die sensiblen Künstler, die Schriftsteller, mit der sie nicht anders zurechtkamen als in wirklichen Leiden. Also das war eine Modebezeichnung für Leiden, aber die Leiden waren, glaube ich, nicht nur immer erfunden, sondern oft auch sehr real.
Ich würde Sie zum Schluss gerne noch mal fragen, wenn wir jetzt mal die Neurasthenie, sozusagen die medizinische Begrifflichkeit, mal außer Acht lassen und über das Phänomen der Unrast sprechen, ob das vielleicht für Sie auch sowas wie ein persönliches Motto ist. Sie waren Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Sie waren bei der Zeit Feuilletonchef, Sie haben die Kunstzeitschrift Monopol mitgegründet, Sie waren beim Berliner Auktionshaus Villa Griesebach, nun sind Sie Verlagschef bei Rowohlt, Sie pendeln zwischen Hamburg und Berlin. Das würde wahrscheinlich doch sehr viele Menschen überfordern.
Ja, ich habe eine sehr große Neugier immer auf Dinge, auf Terrains, die mir unbekannt sind. Ich versuche im Ganzen Ruhe zu behalten, weil ich glaube, wenn man der Unrast des Lebens und dieser Bewegung, die das Leben bereithält, auch noch mit eigener Unrast begegnet, dann wird es wirklich zu viel. Aber es ist richtig, wenn man das jetzt so liest, dann wird das so, als sieht man, dass ich schon sehr viele Stationen in meinem beruflichen Leben hinter mir habe. Aber ich muss sagen, es ist für mich immer wieder auch in gewisser Weise die Beschäftigung mit demselben. Es geht mir immer um die Beschäftigung mit den großen kulturellen Phänomenen der Gegenwart, der Vergangenheit. Und ich habe das eben immer wieder in ganz verschiedenen Formen untersucht, in der Kunst, in der Literatur, in eigenen Büchern. Und das Faszinierende ist natürlich, dass in allen Zeiten, in denen die Unrast zunimmt, die Bedürfnis nach Rast sehr stark ist und das nennt man heute Achtsamkeit und man sieht es an diesen ganzen Ritualen der Langsamkeit, an Slow Food und an allem anderen, was möglichst langsam gehen soll. Das ist wie ein Widerstandskampf der Körper gegen die Unrast unserer Zeit.
Der Autor, Kunsthistoriker und Rowohlt Verlagschef Florian Illies über den Begriff der Neurasthenie und über seine eigene Unrast. Bayern hat den Vorsitz der neuen Kultusministerkonferenz übernommen. Welche Schwerpunkte der bayerische Wissenschafts- und Kunstminister setzen will, dazu jetzt Anna Kohn in den Kulturnachrichten.
Der bayerische Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Siebler hat folgende Punkte benannt: Digitalisierung und den Zugang zum kulturellen Angebot im ländlichen Raum. Dabei könne die Digitalisierung auch helfen, so Siebler. Außerdem sollen weiterhin der Umgang mit Objekten aus kolonialem Kontext und die Rückgabe von NS-Raubgut im Fokus stehen. Dazu will Siebler auch den Föderalismus in der Kulturpolitik noch stärker als bisher betonen. Deutschlands kultureller Reichtum sei dem föderalen System zu verdanken. Die Kulturministerkonferenz kommt am 13. März zusammen. Und dazu passend, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und das Literarische Kolloquium Berlin wollen Literaturprojekte auf dem Land unterstützen unter dem Motto »Und seitab liegt die Stadt«. 200.000 Euro sollen in diesem Jahr zum Beispiel für Lesungen, Diskussionen und Workshops zur Verfügung gestellt werden. Das Geld stammt aus dem Programm »Ländliche Entwicklung« des Landwirtschaftsministeriums. Für das Projekt können sich öffentliche Einrichtungen in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern bewerben. Themenschwerpunkt soll in diesem Jahr Herkunft sein. Vielleicht lässt sich ja auch noch Sascha Stanišić als Pate gewinnen, der sowohl einen Dorfroman wie auch Herkunft geschrieben hat. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit Angriffen auf iranische Ziele hat die UNESCO auf den Plan gerufen. Die UN-Kulturorganisation hat die amerikanische Regierung ermahnt, sich an internationale Übereinkommen zum Schutz von Kulturstätten zu halten. Die USA hätten dazu zwei Konventionen ratifiziert, betonte die UNESCO. Damit verpflichteten sich die Unterzeichner unter anderem, im Fall eines bewaffneten Konflikts kulturelle Stätten auszusparen. Die UNESCO führt mehr als 20 Welterbestätten im Iran, darunter die Ruinen von Persepolis und den Königspalast von Isfahan. Die Buschbrände in Australien rauben den Menschen dort weiter den Atem. In der Hauptstadt Canberra war die Luft heute durch den Rauch gefährlich verschmutzt und deshalb blieb auch die National Gallery of Australia geschlossen. Bei Twitter erklärte das Museum den Entschluss damit, dass es das Risiko für Besucher, seine Mitarbeiter und die Kunstwerke minimieren wolle. Zurzeit findet in der National Gallery eine Matisse- und Picasso-Ausstellung statt. Einige Werke hat das Museum vom Musée Picasso in Paris ausgeliehen.
Anna Kohn mit den Kulturnachrichten. Die NATO berät über einen Einsatz im Irak. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.